von Gesetzentwürfen zur Reform der Verwaltung beschlossen. Ziel ist es, die Aufgabenverteilung zwischen der Landesregierung und den Bezirken eindeutig zu regeln. Der regierende Bürgermeister Wegner sagte, man schaffe endlich klare Zuständigkeiten, klare Strukturen und klare Verantwortlichkeiten. Für die Reform soll unter anderem die Landesverfassung geändert werden. Die Oppositionsfraktionen Grüne und Linke erklärten sich grundsätzlich bereit, das Vorhaben mitzutragen, kritisierten aber einzelne Punkte. Der Zeitplan der Koalition sieht vor, dass die Reform vor der Sommerpause im Abgeordnetenhaus verabschiedet wird und die Änderungen Anfang des nächsten Jahres in Kraft treten. Politikerinnen von Grünen und Linken fordern den Rücktritt des Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge Sommer. Grund ist, dass Sommer gestern bei einer Veranstaltung dafür plädiert hat, das individuelle Grundrecht auf Asyl aufzugeben. Stattdessen sollte es humanitäre Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge geben. Die Migrationsexpertin der Grünen, Polat, sagte, es sei nicht tragbar, dass der Präsident einer Bundesbehörde das Recht in Frage stelle. Die linken Abgeordnete Bünger betonte, wer die Kernaufgabe seines Amtes für falsch halte, sollte zurücktreten. Auch der SPD-Abgeordnete Stegner forderte Konsequenzen. Innenministerin Faeser betonte, das Asylrecht stehe für die SPD nicht zur Disposition. Der langjährige Ministerpräsident von Niedersachsen, Weil, will zurücktreten. Vor der Presse nannte er dafür persönliche Gründe. Den jüngsten Bundestagswahlkampf etwa habe er als besonders kraftraubend empfunden. Außerdem leide er unter Schlafstörungen. Nachfolger als niedersächsischer Ministerpräsident und auch SPD-Landeschef soll der bisherige Wirtschaftsminister Lies werden. Der Wechsel soll im Mai vollzogen werden. Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen ist in 2 Jahren. Den Ermittlungsbehörden in Deutschland und Italien ist nach eigenen Angaben ein großer Schlag gegen die Mafia gelungen. Im Rahmen einer Großrazzia in beiden Ländern wurden insgesamt 34 Haftbefehle vollstreckt. Aus Stuttgart Anna Knake.
Wie die Polizei am Nachmittag erklärt hat, wurde seit Ende 2020 unter höchster Geheimhaltung gegen Mitglieder der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta ermittelt. Unterstützt wurden die Beamten demnach von den italienischen Behörden und der Agentur Eurojust der Europäischen Union. Ein Schwerpunkt der Mafia 'Ndrangheta liege im Großraum Stuttgart, hieß es. Hier habe man 20 Personen festgenommen, unter ihnen ein Polizeihauptmeister aus dem Polizeipräsidium Aalen. Ihm wird Geheimnisverrat vorgeworfen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegen die weiteren Verdächtigen wird unter anderem wegen bandenmäßigen Betrugs, Gewaltdelikten wie versuchter Totschlag und Erpressungen sowie Geldwäsche und Waffendelikten ermittelt.
Die Bundeswehrbrigade in Litauen ist heute offiziell in Dienst gestellt worden. Etwa 150 Angehörige der Bundeswehr sind schon in Litauen. Bis Ende dieses Jahres sollen es 500 sein, ein Jahr später 5000. Für einen eigenständig handlungsfähigen Kampfverband, wie von der Bundeswehr versprochen, fehlt allerdings noch die nötige Infrastruktur. Kasernen, Übungsplätze, Wohnungen und Betreuungsmöglichkeiten für die Familien der Soldaten werden derzeit gebaut. Bis zur Fertigstellung sind litauische Kasernen nahe der Hauptstadt Vilnius die Übergangslösung. Mit der Bundeswehrbrigade soll die NATO-Ostflanke gestärkt werden. Der Berliner Senat will den Investitionsstau bei den Universitätsgebäuden in Berlin zügig beseitigen. Dazu soll eine sogenannte Hochschulbaugesellschaft ins Leben gerufen werden. RBB 24 Landespolitik, Ute Schumacher.
Uni-Gebäude sanieren und neu bauen soll durch die Hochschulbaugesellschaft einfacher werden. Denn die soll beispielsweise mehr Möglichkeiten bekommen, Bauprojekte mit Krediten zu finanzieren, Verfahren zu vereinfachen und Kapazitäten effizienter zu nutzen, teilte die Wissenschaftsverwaltung mit. In einem Jahr soll das Konzept der Hochschulbaugesellschaft stehen, sagte die Sprecherin der Wissenschaftssenatorin dem RBB. Getestet werden soll die Idee bereits in diesem Jahr mit Hilfe von 4 Pilotprojekten. Davon gehören 2 zur TU und je 1 zur HU und FU. Die 11 Universitäten Berlins nutzen nach Senatsangaben rund 450 landeseigene Gebäude. Viele davon stammen aus den 60er und 70er Jahren. Weil sie viel Energie verbrauchen, sei es für Berlin auch schwer, seine Klimaschutzziele einzuhalten.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken. Aktuell haben wir in Berlin-Tempelhof 13 Grad, in Spandau Eiskeller 15, in Ruhland 11 und in Luckenwalde sind es 15 Grad. Nachts erst gering bewölkt bis klar, später von Nordosten her häufiger bewölkt und trocken, Tiefstwerte 4 bis 0 Grad. Und morgen nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern heiter bis sonnig und trocken bei höchsten Werten bis zu 18 Grad. Die Zeit 16:05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Susanne Papavassiliou.
Hallo und herzlich willkommen. Haben Sie das auch gerade gehört? Beim Wetterbericht bis zu 18 Grad morgen. Ich hoffe ja wirklich, dass das kein Aprilscherz war. Sehr schön, wie Ayo, so heißt diese Sängerin aus Frechen, beziehungsweise so nennt sie sich. Ja, dem einen oder der einen sagt, nur du kannst meine Seele haben. Only you. Sie hören Radio 3. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Ist ja oft Auslegungssache. Und beide Begriffe spielen eine Rolle in der Diskussion um das von der Koalition geplante Gesetz zur strengeren Ahndung von Volksverhetzung. Die einen nennen es Lügengesetz, da ja dann lügengesetzlich Verbot sein. Und der Schriftstellerverband PEN Berlin spricht von einem Wahrheitsgesetz, das es zu verhindern gilt. Dazu begrüße ich jetzt hier auf Radio 3 Dennis Yücel. Er ist der Sprecher des PEN Berlin. Hallo und herzlich willkommen, Herr Yücel.
Hallo Frau Papavassiliou.
Sie sprechen in Ihrer Pressemitteilung in Bezug auf diesen neuen Koalitionsvertrag ganz provokativ von Wahrheitsgesetz. Was meinen Sie damit?
Es sind, wenn ich Sie jetzt korrigieren darf, es sind zwei verschiedene Bestimmungen oder zwei verschiedene Passagen in diesem bekannt gewordenen Koalitionspapier, auf das wir uns mit der heutigen Pressemitteilung bezogen haben. Das eine betrifft den Bereich Volksverhetzung. Da ist davon die Rede, die Bestimmung zu verschärfen. Das finden wir problematisch, weil es in den letzten Jahren ohnehin eine Neigung gibt. Das sieht man auch an den Zahlen der Statistik, politisch motivierte Kriminalität seit 2010 ist das immer weiter angestiegen, die Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung. Und es ist nicht so, dass wir diesen Straftatbestand für grundsätzlich falsch halten würden oder für eine unzulässige Einschränkung von Meinungsfreiheit. Wir sehen das nur mit Sorge, dass diese Straftatbestand immer häufiger angewandt wird, auch oft Aussagen, die dumm, scheußlich, provozierend, auch vielleicht auch verfassungsfeindlich sind, aber von der Meinungsfreiheit gedeckt. Da sehen wir ohnehin eine solche gefährliche Tendenz.
Können Sie
das andere ist die Tendenz. Also ein Beispiel meinen Sie, zum Beispiel den genau. grünen Stadtrat aus München, der vor einiger Zeit mal meinte, die Grünen seien die Juden von heute, wurde angeklagt wegen Volksverhetzung, er wurde freigesprochen. Das ist ein dummer Satz, aber es ist kein Satz, der irgendwie volksverhetzend wäre. Und das meine ich mit, das ist so ein Beispiel von vielen, wie diese gesetzliche Bestimmung für sich genommen, ja durchaus sinnvolle gesetzliche Bestimmung, an einem bestimmten Punkt auf der Meinungsäußerung eine Grenze zu setzen, wie das ohnehin in den letzten Jahren immer häufiger angewandt wird. Genauso diese Formel Hass und Hetze, die ja auch inzwischen so inflationär gebraucht wird, dass sie bei den Leuten, bei denen das ankommen soll, nur noch ein höhnisches Lachen auslöst. Und das jetzt in Gesetzesform zu gießen, das halte ich für problematisch. Das andere ist die Sache mit dem Wahrheitsgesetz, das ist eine andere Stelle auch im Koalitionsvertrag. Also das eine, das mit der Volksverhetzung, das hat die Arbeitsgruppe Inneres und Recht ausbaldowert. Das andere findet sich im Kapitel Kultur und Medien. Und da ist davon die Rede, dass man die vorsätzlich falsche Tatsachenbehauptungen, dass die nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt seien und künftig auch strafrechtlich geahndet werden sollen. Auch das finden wir problematisch.
Warum?
Weil Wahrheit immer nur auch die wissenschaftliche Wahrheit, auch die Wahrheit, zu der wir als Journalisten verpflichtet sind, immer nur eine Annäherung an Wahrheit sein kann. Und es kann nicht Sache des Staates sein, zu sagen, das ist die Wahrheit und wer wissentlich andere Tatsachen behauptet oder andere Aussagen als Tatsachen in den Raum stellt, der macht sich strafbar. Wir haben das zuletzt bei der Corona-Pandemie gesehen, wo ja nicht nur Unfug behauptet wurde von irgendwelchen Chips, die da Bill Gates den Leuten einpflanzen würde, sondern es wurde auch im Namen der Wissenschaft als unumstößliche Wahrheit zum Beispiel verkündet, wer sich impfen lässt, also wer geimpft ist, kann den Virus nicht weiter verbreiten. Heute wissen wir, dass diese Aussage einfach falsch war.
Das war natürlich der damalige Wissensstand. Das war ja nicht einfach eine Behauptung, sondern das war die Information, die man zu der Zeit hatte. Das wurde ja dann auch nachkorrigiert.
Oder auch die man zu der Zeit haben wollte, weil Wissenschaft auch oft auch, also Wissenschaft halt auch im besten Fall auch nur versucht, sich an Wahrheit anzupassen. Aber genau das ist doch ein Fall, dass ich möchte da niemandem böse Absichten hinterstellen, aber auch, dass auch Aussagen, die man für Wahrheiten hält, sind oft natürlich auch von dem geleitet, von sonstigen Weltbild, von politischen Überzeugungen, von politischen Zielen. Und das ist Austragungssache in einer offenen Gesellschaft. Und ich finde, was uns zu denken geben sollte, ist, dass autoritäre Regime wie Russland, wie die Türkei, wie das Ungarn von Viktor Orban, inzwischen das Stichwort Desinformation inzwischen für sich entdeckt haben, wo man Kritik an der Regierung, an der russischen Kriegsführung oder in der Türkei beim Stichwort Korruption, früher hat man in der Türkei Kritiker gerne mit dem Vorwurf des Terrorismus gelabelt, inzwischen geht man gerne auch mit dem Etikett Desinformation vor, weil das natürlich auch international anschlussfähig ist.
Herr Yücel, sehen Sie da wirklich eine Parallele zu dem, was die Koalition hier vorhat und was Sie gerade erwähnt haben in der Türkei oder Ungarn?
Vielleicht nicht in den Absichten, aber strukturell sehe ich das selbstverständlich eine Parallele. Es ist ja nicht so, dass es heute keine Handhabe gäbe, sowohl als für Einzelpersonen wie auch für juristische Personen, also für Einrichtungen, gegen verleumderische Tatsachenbehauptungen kann man jetzt schon juristisch vorgehen. Es gibt den Straftatbestand der Verleumdung, der üblen Nachrede, der Beleidigung. Das sind verschiedene Straftatbestände gegen all das. Also gegen Tatsachenbehauptungen, die eher verletzend sind, kann man jetzt schon juristisch vorgehen. Das ist auch richtig, dass es das gibt. Aber darüber hinaus Und das ist sozusagen in diesem Gesetz beinhaltet, darüber hinaus zu sagen, okay, es gibt eine Institution, nämlich der Staat und im Zweifel Gerichte, die feststellen, was ist Wahrheit, was ist nicht Wahrheit. Und wer sich dieser Wahrheit nicht, dem nicht anpasst, der macht sich strafbar. Da ist, da sehe ich in der Tat eine strukturelle Parallele. Das liegt vielleicht nicht in den Absichten, aber das spielt am Ende auch keine Rolle, weil der Weg zur Hölle bekanntlich mit guten Absichten gepflastert ist.
Soweit erstmal dazu. Vielen Dank, Dennis Yücel, Sprecher des PEN Berlin.
Ich danke.
Dance to the Full Moon heißt dieser Song von Invisible System und meine Kollegin Silke Merten fragte gerade, Mensch, ich wusste gar nicht, dass es so coole Aerobic-Musik hier bei uns gibt. Aerobic? Habe ich dann gesagt, gibt's das noch? Nein, wahrscheinlich auch nicht mehr. Auf jeden Fall Dance to the Full Moon, da konnte man sich jetzt schon mal so ein bisschen eingrooven auf den 13. April. Da ist der nächste Vollmond. Merken Sie sich diese Band.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Ja, und das nehmen wir zum Anlass, um uns umzuhören und auszutauschen mit den anderen Radiokulturwellen der ARD. Wir senden in dieser Woche Formate von denen und die von uns eingeben und nehmen. Heute machen wir hier einen Abstecher zum SWR, zum Südwestrundfunk. Dort gibt es die Rubrik Gedichte und ihre Geschichte. Und da geht es in dieser Folge um Was brauchst du von der österreichischen Schriftstellerin und Lyrikerin Friederike Mayröcker.
Was brauchst du? Einen Baum, ein Haus, zu ermessen, wie groß, wie klein, das Leben als Mensch, wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit, wie groß, wie klein, bedenkst du, wie kurz dein Leben, vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur einen Winkel, ein Dach, zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen, den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel.
Friederike Mayröcker bezeichnete sich selbst als Naturlyrikerin. Geboren und aufgewachsen ist sie in Wien. Vor ihrem Kinderzimmer sei ein großer Kastanienbaum gewachsen, der sie inspiriert habe, ihr allererstes Gedicht zu schreiben, erzählte sie. Ihre frühen Texte bestehen aus Zeilen, in denen sie ihre poetische Sprache mit kraftvollen Bildern verbindet. Im Lauf ihres Lebens genügen ihr Worte jedoch oft nicht mehr. Immer wichtiger wird ihr das Geräusch und die Wirkung, die es auf das Publikum hat. Sie findet zum Hörspiel, denn hier kann sie besonders virtuos mit Klängen und Sprachfetzen experimentieren und Kompositionen schaffen, für die sie viele Preise bekommt.
Was ich vom Hörspiel fordere, ist, es muss akustisch befriedigen, faszinieren, reizen. Das heißt, der akustische Vorgang muss beim Hörer eine ganz bestimmte Reaktion hervorrufen. Etwas, das in der Nähe musikalischen Genusses liegt, aber statt von Tönen, von Worten und Geräuschen ausgelöst wird.
Diese Forderung deckt sich mit dem künstlerischen Anspruch des Wiener Wortakrobaten Ernst Jandl. Mehr als 50 Jahre lang arbeitete Friederike Mayröcker mit ihm zusammen. Die beiden waren ein Paar, auch wenn sie immer in getrennten Wohnungen lebten. Bei ihren Werken allerdings wussten sie manchmal selbst nicht, von wem was war. So intensiv verschmolzen sie beim Schreiben miteinander. Ihre berühmteste gemeinsame Arbeit ist das Hörspiel »Fünf Mann Menschen«, das 1968 der Südwestfunk produzierte. Hier ein Ausschnitt.
Solange es Kinder gibt, wird es Kinder geben.
Ein Sohn! Ein schöner Sohn!
Aha, 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 aha.
Wer nicht wehren will, muss fühlen.
Das Hörspiel führt das ironisch vereinfachte Modell eines Daseins vor, das Verwaltungsapparaten und Verhaltenszwängen wehrlos ausgeliefert ist. Dieses Hörspiel gilt heute als Klassiker, sorgte zur Zeit seiner Entstehung aber für erhebliches Aufsehen. Es wurde mehrfach ausgezeichnet und markiert den Beginn der Ära des sogenannten neuen Hörspiels. Friederike Mayröcker orientierte sich jedoch nie an literarischen Genregrenzen. Sie fand ihre ganz eigene Form.
Für mich ist das Schreiben eigentlich Poesie. Man kann sowohl zu meinen Gedichtarbeiten, zu meinen Gedichten sagen, es ist Poesie. Man kann aber auch bei den Prosatexten in den doch ziemlich umfangreichen Büchern sagen, es ist Poesie, aber nicht in dem Sinne von lyrischer Prosa. Ich schreibe keine lyrische Prosa, sondern ich schreibe Poesie. Und diese Poesie stellt sich da eben in der Form von Gedichten, aber auch in der Form eines Prosabuches oder zahlreicher Prosabücher. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, das festzuhalten.
Alles ist Poesie. In diesem Satz steckt Friederike Mayröckers Poetologie. Alles, was sie sah, hatte für sie das Potenzial, Eingang in ein Gedicht zu finden, um dort mit anderen Bildern kombiniert zu werden. Auf diese Weise ermöglichte sie in ihren Gedichten einen ungewohnten Blick auf Vertrautes. Damit lud sie gleichzeitig dazu ein, hinter den Dingen der Welt eine andere, tiefere Ebene zu entdecken.
Die Tasse Blut im Berberitzenstrauch. Ich kritzele in der leeren Schublade aus Holz. Im Hof die zweite Blüte des Kastanienbaums. Die Welt so mannigfaltig in ihren Schmerzen, ihrem Sehnsuchtsglück. Was für ein Wunder, dass der Himmel weint.
Friederike Mayröckers »Was brauchst du?« ein Eintauchen in das Werk, in der Rubrik Gedichte und ihre Geschichte vom Südwestrundfunk. Mit diesen Eindrücken von Rubriken anderer ARD-Kulturwellen feiern wir dieses Jubiläum, das die ARD ja gerade feiert. 75 Jahre.
Thank you.
The Ark sind das mit Caliphone Interlude um kurz nach 16:30.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Ortrun Schütz.
Hallo.
Wer den Astrid Lindgren Gedächtnispreis bekommt, ist entschieden. Es ist der größte Preis für Kinder- und Jugendliteratur und den erhält, tada, die französische Autorin Marion Brunet.
Marion Brunet erhält ihn für ihr genaues Auge für drängende soziale Themen. Sie zeichne einfühlsame Porträts von benachteiligten Gruppen und revoltierenden jungen Menschen, die sich gegen eine korrupte Gesellschaft auflehnten, hieß es in der Preisbegründung. Der Dunkelheit und der Gewalt des Daseins würden Freundschaft, Solidarität und Schönheit der Natur entgegengesetzt. Als Marion Brunet am Telefon erfahren hat, dass sie gewonnen hat, soll sie vor Freude laut losgelacht haben, hieß es aus der Jury. Kann sie auch. Sie gewinnt nämlich sage und schreibe 460.000 Euro. Jetzt nach diesem Preis wird aber auch mal Zeit, dass eine oder andere ihrer 14 Kinder- und Jugendbücher endlich mal auf Deutsch erscheinen. Bis jetzt ist noch kein einziges davon ins Deutsche übersetzt worden.
Im Zweifel kann sie das jetzt mit dem Geld selber erledigen.
Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht. Dann macht sie das jetzt einfach selber.
Genau. Jetzt kann ich mal so sagen, das ist spitze. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner hat heute den Holocaust-Überlebenden und den Showmaster Hans Rosenthal gewürdigt.
Der schon in den 80ern verstorbene Entertainer, Moderator und Dalli-Dalli-Publikumsliebling, der Millionen Zuschauer begeistert hat, wäre nämlich morgen 100 Jahre alt geworden. Wegner erklärte, Hans Rosenthal erinnere uns daran, dass jüdisches Leben zu Berlin gehöre, dass wir alle dieses Leben sichern müssten und dass wir die Jüdinnen und Juden in unserer Stadt vor Antisemitismus, Hass und Hetze schützen müssten. Jeden Tag. Ja, der Publikumsliebling der Deutschen, der war Jude. Nicht einmal seine Kinder wussten, dass er sich 2 Jahre lang in einem Schrebergarten vor den Nazis versteckt halten musste. Sein jüngerer Bruder Gerd wurde außerdem aus dem jüdischen Waisenhaus von den Nazis deportiert und ermordet. In seiner Autobiografie 2 Leben in Deutschland hat Hans Rosenthal dann doch noch seine Erfahrungen im Nazi-Deutschland geschildert und das Leben danach als erfolgreicher Showmaster. Auf Radio 3 konnten wir mit seinem Sohn Gerd Rosenthal darüber sprechen. Er hat erklärt, wie sein Vater zum Schreiben gekommen ist.
Es gab 2 Zeitschriften, die geschrieben hatten, Hans Rosenthal ist jemand, den man gerne als Nachbarn hätte. Und ich glaube, das war auch mit einem Zeitpunkt oder mit einem Grund dafür, dass er gesagt hat, ich muss jetzt eigentlich mal sagen und offenlegen, was dieser nette Nachbar in Deutschland erlebt hat.
Das ganze Gespräch mit Gerd Rosenthal und auch mit Birgit Hoffmann, das sind die beiden Kinder von Hans Rosenthal, das können Sie nachhören bei uns auf der Website auf radio3.de.
Und in deinem Kulturtipp, Ortrun, schickst du uns ins Industriemuseum in Brandenburg an der Havel.
Das wird dort heute nämlich wieder eröffnet, nach fast 2 Jahren Schließzeit. Im Juli 2023 waren Betonteile vom Hallendach gestürzt, das möglicherweise durch eindringende Feuchtigkeit passiert. Jetzt sind die Baumaßnahmen abgeschlossen. Direkt unter der Hallendecke sind jetzt Sicherheitsnetze im Wert von 120.000 Euro angebracht. Sie sollen verhindern, dass weitere Teile hinunterfallen und fangen sowohl kleine als auch größere Brocken auf, wie ein Gutachten bestätigt.
Und das soll jetzt dann so bleiben?
Nein, langfristig soll die Hallendecke komplett saniert werden. Aber alles gut, man kann da jetzt trotzdem erstmal wieder rein ins Industriemuseum in Brandenburg an der Havel und sich über die industrielle Geschichte der Region und die Stahlproduktion informieren, ohne Angst haben zu müssen, erschlagen zu werden. Es geht zum Beispiel morgen wieder von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3 und es gibt auch Führungen auf Anfrage.
Ah ja, jetzt kommt hier gerade noch eine Meldung ganz frisch rein. Ich weiß gar nicht, ob du sie schon gesehen hast. Die GEMA, das ist ja die Musikverwertungsgesellschaft, über die ja Musikerinnen und Musiker Geld bekommen, wenn die Musik verwendet wird, also auch hier bei uns im Radio. Die will jetzt verstärkt in Bussen und Bahnen kontrollieren, wenn Leute laut Musik auf ihren Handys hören, denn das sei wie eine Aufführung im öffentlichen Raum. Krass, oder?
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der Radio 3 Kultursalon. Erleben Sie unsere besten Sendungen live im Studio 14 der RBB Dachlounge. Dieses Mal trifft es sich dort oben besonders gut. Zu unserer literarischen Begegnungssendung Orte und Worte kommt die Autorin und Buchpreisträgerin Antje Ravik-Strubel. Sie stellt mit bestem Blick auf die Hauptstadt ihren neuen Roman vor, der genau das auch tut, auf Berlin schauen und dabei tief hinein in die Kultur- und Medienszene. Der Einfluss der Fasane. Eine Feuilletonchefin gerät kulturpolitisch und privat arg ins Schleudern und in einen Shitstorm. Über Mediendiskurse und öffentliche Erregung, über die Berliner Bubble und die Potsdamer ebenso. Antje Ravik-Strubel im Gespräch mit Gastgeberin Nadine Kreuzhaler beim Radio 3 Kultursalon. Morgen, 19 Uhr, Studio 14, RBB Dachlounge. Melden Sie sich an auf radio3.de. Wie es euch gefällt.
Don't want your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my dues. Won't let you get me twice. Mama ain't raised no fool, I know you. Kill a mockingbird bright. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice.
Give me something.
Show me this thing was meant to be.
Whatever it may.
Soul Pop aus Los Angeles, das sind die Gabriels mit Offering. Wir feiern in dieser Woche ja den 75. Geburtstag der ARD, zu der wir ja auch gehören, zu dieser Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Und das tun wir nicht nur mit einem Blick auf uns, sondern wir wollen mehr erfahren auch über die Organisation und auch die Herausforderung, vor der ähnliche Sendeanstalten in Europa stehen. In Frankreich sind das France Télévision und Radio France, also Fernsehen und Radio getrennt, keine öffentlich-rechtlichen Anstalten, sondern staatliche. Darüber will ich jetzt unter anderem sprechen mit unserem Paris-Korrespondenten Kai Rienecker. Hallo.
Ja, schön. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, genau, guten Tag. Das große Thema, bevor wir auf die Einzelheiten der Anstalten kommen, das große Thema in Frankreich ist ja gerade das Urteil gegen Marine Le Pen wegen Veruntreuung von Millionen von Euro. Sie darf jetzt bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht antreten.
Und, ja,
ja so. Genau. Und Entschuldigung, ich war noch ganz ergriffen davon. Aber es ist
das
ja.
Das ist in der Tat ja ein großes Thema.
Genau, es ist ein Riesenthema und das beschäftigt uns ja hier auch, weil es ist ja auch interessant jetzt im Hinblick auf den Rundfunk, weil ja das Rassemblement National bei einer möglichen Regierungsbeteiligung die Zerschlagung des öffentlichen Rundfunks in Frankreich geplant hat.
Ganz genau, so ist es. Sie würden sie am liebsten zerschlagen. Natürlich hält der Rassemblement National und Marine Le Pen durch die Berichterstattung zwischen gestern und heute wahrscheinlich noch mal mehr den staatlichen Rundfunk hier für links und entsprechend unausgewogen. Und aus Sicht des Rassemblement National wäre die Privatisierung des gesamten Sektors von France Télévisions und Radio France eigentlich das Modell, was ihnen so am ehesten vorschweben würde. Da würden sie auch noch ein bisschen Geld in die Kasse holen. Schon seit Jahren laufen ja auch unter Präsident Macron Überlegungen, tatsächlich den öffentlichen Rundfunk in Frankreich umzuorganisieren. Das ist auch ganz aktuell. Gestern und heute gibt es da Streiks, zum Beispiel auch bei France Info, dem Nachrichtenkanal. Und ja, gestern, als es um Marine Le Pen ging, da lief dann teilweise Musik bei France Info. Recht nette Musik, aber trotzdem, jetzt läuft da nur ein Mindestservice wegen der Streiks.
Ja, das ist natürlich irgendwie echt bitter, gerade bei solchen Nachrichten auch. Jetzt hätte ich gedacht, dass nach so einer Nachricht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Anstalt aufatmen, aber nein, es wird gestreikt. Was ist denn da der große Konflikt?
Ja, es ist eben ja nicht nur der Rassemblement National, der etwas ändern will, sondern ein lange gehegtes Projekt auch des Mitte-Blocks um Präsident Macron und auch der Konservativen. Es ist der dritte Anlauf der Kulturministerin Rachida Dati, die war ja früher Gaullistin, also Konservative, hat sich jetzt ein bisschen von denen entfernt und liegt so im Zentrumsblock. Und die will auf jeden Fall diese Fusion, die da schon seit Jahren geplant ist, vorantreiben. Früher gab es mal die Gedanken an eine große Lösung, also France Télévisions, Radio France. Dann gibt es noch einige andere Einrichtungen hier, sowas wie die Deutsche Welle, also die Auslandssender mit France 24 und Radio France International. Dann gibt es noch einen arabischstämmigen Sender und noch Kooperationssender, auch Arte. Aber jetzt geht es eigentlich nur um die kleine Lösung, die jetzt beim dritten Anlauf nochmal übrig geblieben ist, der übrigens heute Abend zum ersten Mal wieder in einen Ausschuss des Parlaments eingebracht wird. Da geht es nur noch um France Télévisions und Radio France, die in einer Holding zusammengelegt werden sollen mit einem gemeinsamen Chef, der dann auch richtige operative Befugnisse haben soll. Die Infobereiche sollen crossmedial aufgestellt werden und auch ausgegliedert werden. Das betrifft France Info beim Fernsehen und beim Radio, die heißen schon beide gleich. Das betrifft France 3 und Radio Bleu, das sind so die regionalen Radiostationen, die sollen zusammengelegt werden. Ja, und offiziell ist die Begründung dafür natürlich, dass der öffentliche Rundfunk in Frankreich in einer Welt mit Netflix und Spotify zukunftssicher aufgestellt werden soll. Aber die Gewerkschaften vermuten, dass es hier vor allen Dingen darum gehen soll, Posten abzubauen und einzusparen.
Wieso ist das eigentlich in Frankreich möglich, dass die Politik so direkt Einfluss darauf nehmen kann?
Ja, weil wir hier schon gleich nach dem Zweiten Weltkrieg ein ganz anderes Modell haben als in Deutschland oder in Großbritannien, also eben nicht öffentlich-rechtlich, sondern ein ganz klares Staatsmodell, mit dem startete es Radiodiffusion Télévision Française, hieß es damals RTF, dann hieß es zwischenzeitlich ORTF. Aber man kann sagen, seit Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die 80er Jahre, bis zum Beginn der Ära Mitterrand, war das ein reiner Staatssender, staatlicher Rundfunk. Und dann begann wiederum eine Aufgliederung in verschiedene Gesellschaften, um mehr Freiheit in das System zu bringen. Jetzt will man praktisch alles wieder umdrehen. Deswegen befürchten auch viele, dass mit einer Rückkehr zu einem solchen System, wo man eine Holding hat und eine Fusion macht, dann wieder mehr Staatseinfluss verbunden ist. Und ja, dagegen regt sich eben im Moment der Widerstand nicht nur bei den Beschäftigten, sondern auch in der Politik.
Wie finanziert sich eigentlich der Rundfunk, also das Fernsehen, das Radio in Frankreich?
Ja, das ging auch immer so ein bisschen hin und her, wie die gesamte Rundfunklandschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Krieg direkt, da wurde es unmittelbar aus der Staatskasse finanziert. Dann wurden Rundfunkgebühren eingeführt, die teilweise dann sogar direkt vom französischen Rundfunk, von dem staatlichen Rundfunk verwaltet wurden und dann wieder nicht. Und vor 3 Jahren war es Präsident Macron, der die Rundfunkgebühr dann wieder abgeschafft hat. Damit ist er auch schon in den Wahlkampf gezogen, 2022. Und jetzt wird es aus einem Teil der Mehrwertsteuer finanziert. Das halten viele hier für rechtlich sehr problematisch. Das muss bald abgestellt werden, diese Praxis. Ja, und deswegen ist eben auch diese Umformung des staatlichen Rundfunks in Frankreich gerade so ein großes Thema, weil es eben ganz viele Aspekte inhaltlich, wie finanziell berührt. Aber man kann eigentlich für die ganze Entwicklung der Rundfunkgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg sagen, das waren immer so Pendelschläge, in denen es immer hin und her ging. Und jetzt geht der Kurs wieder geradezu mehr Kontrolle, weniger Geld und weniger Freiheit für das Rundfunksystem und die Rundfunkordnung in Frankreich.
Riesenthemen. Kai Rienecker, danke für diese Einblicke in Richtung Radio France und France Télévision, auch gerade jetzt im Hinblick auf das Urteil über Marine Le Pen und die aktuelle Streiksituation. Vielen Dank nach Paris.
Ja, sehr gerne. Tschüss.
Tschüss. London Grammar heißt diese Band hier. Interlude, schöne, ruhige Musik aus Großbritannien. Über die Neugestaltung des Berliner Gendarmenmarkts und die fehlenden Grünflächen dort, Stichwort Steinwüste, ist in den letzten Wochen viel diskutiert, auch ein bisschen gestritten worden. Wir wollen das zum Anlass nehmen, mit Ihnen darüber zu sprechen, welche Plätze Sie für gelungen halten. Wo halten Sie sich gerne auf? Welche finden Sie furchtbar? Was würden Sie sich wünschen? Wie wichtig ist Ihnen dabei der Klimaschutz? Wo findet man vielleicht auch Schatten oder einfach ein bisschen Entspannung? Ja, also darüber möchten wir heute Nachmittag mit Ihnen hier im Radio ab 18 Uhr diskutieren. Entweder live oder Sie sprechen uns jetzt schon auf unseren Anrufbeantworter. Der ist geschaltet unter der Nummer 030, also Berlin, 30 20 00 40. Ich bin gespannt, welche Plätze Sie aufsuchen und auch warum und wie wichtig Ihnen das ist und was Sie sich vielleicht wünschen würden und gerne auch, was Sie denken über den neu gestalteten Gendarmenmarkt. Ist das überhaupt ein Platz, auf dem Sie sich aufhalten? Also ich bin gespannt. 30 20 00 40 und gerne eben auch ab 18 Uhr hier live bei mir im Radio. Radio 3 ist das.
There will be many other nights like this, and I'll be standing here with someone new. There will other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. There will be a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you?
Was für eine tolle, tolle Stimme. Inge Brandenburg ist das. Und dieser Song hier, diese Aufnahme, There'll Never Be Another You, ist bei einer Jam-Session entstanden mit 6 Mitgliedern des RIAS Tanzorchesters von Werner Müller. Ja, Inge Brandenburg hatte eine tolle Stimme, aber ein schwieriges Leben. Sie stammte aus einem zerrütteten Elternhaus. Beide Eltern sind den Nazis zum Opfer gefallen. Sie wuchs in Heim auf, bevor sie dann zu einer autodidaktischen Jazzinterpretin wurde, aber hatte sich dann irgendwie auch geweigert, Chaka zu singen. Also es war alles sehr schwierig und es ist so, so schade, weil sie so ein großes, großes Talent war. Sie ist dann am Ende verarmt gestorben. Wir freuen uns aber, dass es noch diese Aufnahmen gibt, die wir immer wieder gerne hier auf Radio 3 spielen. Wir bleiben ein bisschen jazzig, jetzt mit Matthias Schriefel und dem Jakob Manns Projekt oder Project Keep on Burning.
Sie ist der absolute Publikumsliebling. Hat den Tschaikowski-Preis und den Bernstein Award. Ihr Spiel von fast überwältigender Aufrichtigkeit, so die Musikkritik. Sie können sie jetzt erleben. Die junge Cellistin Anastasia Kobiekina mit einem der schönsten Themen für Cello überhaupt. Im Cellokonzert von Robert Schumann. Auch auf dem Programm Franz Schuberts C-Dur-Sinfonie, Die Große. Ein Werk, das Schumann liebte. Anna Skrileva dirigiert das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Anastasia Kobiekina spielt auf ihrem Stradivari-Cello. Am Freitag in Frankfurt-Oder in der Konzerthalle Karl Philipp Emanuel Bach. Radio 3, wie es euch gefällt.
17 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Der Berliner Senat hat ein Paket von Gesetzesentwürfen zur Reform der Verwaltung beschlossen. Ziel ist es, die Aufgabenverteilung zwischen der Landesregierung und den Bezirken eindeutig zu regeln. Der regierende Bürgermeister Wegner sagte, man schaffe endlich klare Zuständigkeiten, klare Strukturen und klare Verantwortlichkeiten. Für die Reform soll unter anderem die Landesverfassung geändert werden. Die Oppositionsfraktionen Grüne und Linke erklärten sich grundsätzlich bereit, das Vorhaben mitzutragen, kritisierten aber einzelne Punkte. Der Zeitplan der Koalition sieht vor, dass die Reform vor der Sommerpause im Abgeordnetenhaus verabschiedet wird und die Änderungen Anfang des nächsten Jahres in Kraft treten. Der langjährige Ministerpräsident von Niedersachsen, Weil, will zurücktreten. Vor der Presse nannte er dafür persönliche Gründe. Den jüngsten Bundestagswahlkampf etwa habe er als besonders kraftraubend empfunden. Außerdem leide er unter Schlafstörungen. Nachfolger als niedersächsischer Ministerpräsident und auch SPD-Landeschef soll der bisherige Wirtschaftsminister Lies werden. Der Wechsel soll im Mai vollzogen werden. Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen ist in 2 Jahren. Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser hat klargemacht, dass die SPD am individuellen Grundrecht auf Asyl festhalten will. Das Asylrecht stehe für die SPD nicht zur Disposition, sagte Faeser und widersprach damit dem Chef des Bundesamtes für Asyl und Migration, Sommer. Faeser bekräftigte auch, dass für Zurückweisungen an den Grenzen die Zustimmung des Nachbarlandes vorliegen muss. Zugleich verteidigte die SPD-Politikerin die Migrationspolitik der scheidenden Bundesregierung. Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Als Bilanz der zerbrochenen Ampelregierung präsentierte die geschäftsführende Innenministerin Zahlen. So sind 2024 die Asylerstanträge um fast 100.000 auf knapp 230.000 zurückgegangen. Seit Oktober 2023 wurden aufgrund von Grenzkontrollen zudem 50.000 Menschen zurückgewiesen und 2.000 Schleuser festgenommen.
Das vergangene Jahr war in Deutschland das heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Es habe einen warmen Winter und ein mildes Frühjahr gegeben.